Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von SwissQuote. An der Wall Street mehren sich die roten Vorzeichen. Ja, die Republikaner haben die rote Welle und Donald Trump ist auf einem guten Mandat unterwegs. Allerdings sind die Zollankündigungen jetzt auch so ein bisschen negativ in der Agrarwirtschaft angekommen in den Vereinigten Staaten. Denn dort befürchtet man möglicherweise auch Sanktionen außerhalb Amerikas und Gegenmaßnahmen, die Mais und Soja belasten könnten. Dementsprechend gibt es keine Einhelligkeit, was das Thema Zölle betrifft, von Donald Trump. Auch die Personalentscheidungen, die bisher getroffen sind, kommen vor allen Dingen, was das Justizministerium und Matt Gaetz betrifft, alles andere als gut an. Und die Republikaner drohen einem Zerwürfnis entgegenzulaufen bei den Personalien von Donald Trump. In Kombination mit einem Fed-Chef, der sich falkenhafter äußert, eine schlechte Kombination für die Märkte und ein deutliches Verkaufssignal nach dem Aufstieg der vergangenen Woche. Ja, und damit hallo am Freitag. Kurz vor dem Wochenende sehen wir auf breiter Front an der Wall Street Gewinnmitnahmen. Diese Woche hatten wir eigentlich keine heißeren Verbraucherpreis- und Erzeugerpreisdaten gesehen. Trotzdem ist die Euphorie, die wir in der vergangenen Woche nach dem Sieg von Donald Trump gesehen haben, wie weggeblasen. Warum? Man hat doch jetzt auch diese Woche vermeldet, dass man im Repräsentantenhaus zumindest eine kleine Mehrheit hat. Und die rote Welle könnte doch eigentlich dazu führen, dass Anlegerinnen und Anleger zugreifen bei Aktien. Aber das Gegenteil ist für den Moment der Fall. Denn man gewichtet das, was Trump 2.0 heißen soll, anders als noch vor einigen Tagen. Und die Zölle könnten möglicherweise ein Bumerang sein, den Donald Trump und mit ihm Agrarökonomen möglicherweise zurückbekommen. Denn Mais und Soja exportieren die USA in andere Länder. Und wenn man auf Autos oder Elektronik oder andere Waren hohe Zölle erhebt, vor allen Dingen in China, könnten Agrarprodukte mit Gegenzöllen belegt werden. Und das kommt in der republikanisch mehrheitlich orientierten mittleren Westen Bauern- und Agrarökonomenlandschaft gar nicht gut an. Das kann man nicht anders sagen. Dementsprechend ist die Republikanische Partei, bevor sie am 20. Januar mit Donald Trump ihren Präsidenten dann am Start hat und eingesetzt, jetzt schon so ein bisschen vor einer Probe, die man bewerkstelligen muss, vor einer Bewährungsprobe. Dementsprechend versuchen die Märkte das zunächst einmal neu zu bewerten. Gleichzeitig verpuffen immer mehr die Annahmen, dass das, was Elon Musk und Ramaswamy mit ihrer Doge-Abteilung, also Department of Government Efficiency, erreichen könnten, dass das möglicherweise doch eher ein Lippenbekenntnis ist, denn als dass man das dann konkret wird umsetzen können. Das ist zumindest aktuell die Lesart. Also wenig Konkretes und dementsprechend geht es mit den Kursen heute eher mal nach unten. Zumal im Senat John Thune gewählt wurde. Und das ist jemand, der Brücken baut zwischen den Konservativen, den Trumpistischen und den gemäßigten Republikanern, der auch grundlegend eine gewisse Offenheit der Trump-Agenda gegenüber gezeigt hat, der aber am Ende genau hinhören wird, wo die Befindlichkeiten unterschiedlicher Parteien und Flügel in der Republikanischen Partei sind, so für den Moment die Einordnung. Also auch doch nicht ganz so stramm Trump. Gefolgschaft ja, blindes Commitment nein. Und gleichzeitig sind die Nominierungen von Gaetz als Justizminister alles andere als unumstritten. Ganz im Gegenteil, es gibt Äußerungen von republikanischen Kollegen, die sagen, dieser Mann wird keine einzige Stimme im Senat erhalten. Also auch da möglicherweise Ungemach innerhalb der republikanischen Partei. Gestern hat Fed-Chef Jerome Powell sich falkenhafter geäußert, indem er nochmal betont hat, dass die amerikanische Wirtschaft gut läuft und man nicht überschnell handeln muss. Ja, die Inflation, wir haben das auch an den Konjunkturdaten diese Woche gesehen, sie ist im Rückwärtsgang, aber eben doch auf relativ hohem Niveau. Vor allen Dingen, wenn man sich die Kerninflationsraten sowohl von den Verbraucherpreisen als auch bei den Erzeugerpreisen mit plus 3,3% nochmal vor Augen führt. Beim Blick auf die Aktienmärkte außerhalb Amerikas nach Europa stellen wir fest, dass Generali gute Ergebnisse vorgelegt hat, auch Land Securities und jeweils profitieren können. Überhaupt sehen wir gegen den Trend bessere Bedingungen, zumindest am Vormittag, auf den europäischen und an den europäischen Aktienmärkten. Das, obwohl die britische Wirtschaft im September um 0,1% schrumpft und im dritten Quartal insgesamt nur ein leichtes Plus von 0,1% verzeichnet. Das BIP ist nur 3% über dem Niveau von vor Corona und das BIP pro Kopf ist seit 2022 de facto nicht mehr gewachsen. Also auch in Großbritannien die Wirtschaft alles andere als am gesund laufen. In China gab es Wirtschaftsdaten, einmal die Einzelhandelsumsätze, welche mit plus 4,8% deutlich fester ausgefallen sind als die erwarteten 3,8%. Allerdings die Industrieproduktion ist mit 5,3% hinter den Erwartungen zurückgeblieben und nach wie vor schlechte Meldungen gab es auf breiter Front von der Immobilienwirtschaft. In Hongkong hat man das BIP-Wachstum für das Jahr mit 2,5% angegeben, auch am unteren Ende der Erwartung. 2,5 bis 3,5% hatte man erwartet. Zahlen gab es unter anderem von Alibaba, die waren besser ausgefallen. Auf das Jahr gesehen hat die Aktie schon 17% zugelegt. Heute waren es nachbörslich nochmal 3,5%. Und auch in Japan gab es Zahlen, beziehungsweise in Korea, nämlich von Samsung. Die Aktie stieg 7%, nachdem man sich zuletzt auch, so scheint es zumindest für den Moment, mit den Arbeitnehmern in Sachen Tarifvertrag auf eine Anhebung der Löhne um 5,1%, eine Ausweitung von Bonuszahlungen und einer Steigerung der Urlaubstage zu verständigen scheint. Die Lenovo-Aktien in Hongkong sind etwas schwächer unterwegs gewesen, der Gewinn je Aktie besser, aber beim Umsatz und bei der Umsatzprognose für das laufende Geschäftsquartal ist man etwas unter den Erwartungen zurück, beziehungsweise die Growth Margins sogar deutlicher. Berkshire Hathaway, die haben weiter Informationen abgegeben zu ihrem Portfolio. Der Bar- und der Cashbestand von Berkshire Hathaway mit 325 Milliarden US-Dollar auf einen Rekordstand gestiegen. Man hat sich von weiteren Anteilen von Apple und der Bank of America getrennt, hat gleichzeitig aber Positionen aufgebaut bei Pool und bei Domino's Pizza. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass beide Aktien heute nach bekannt werden, dieser Portfolioanpassung von Berkshire Hathaway und Warren Buffett, dass diese steigen. Zum Hintergrund, die Positionen von Berkshire Hathaway, was Apple und die Bank of America betrifft, lag man bei Apple mit 700% vorne seit dem Einstieg 2016 und die Bank of America hatte man 2011 zu einem Kurs pro Aktie von $7.14 erworben. Aktuell liegt das Niveau bei $46, also auch hier ein kräftiger Gewinn. Bei Charter und Ulta Beauty ist man quasi ausgestiegen. Ulta Beauty hat man nur noch einen kleinen Restbestand. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass das Portfolio angepasst wurde und der Investitionsbelang sind vor allen Dingen das, was man jetzt tun wird. Zweijährige Staatsanleihen, also US Treasuries, 2 years, die man erwirbt, um das Geld zwischenzuparken, bis die Risiken etwas geringer sind. Und bei Apple muss man ja ganz klar sehen, trotz der hohen Gewinne, die aber im Grunde seit 2022 stagnieren, der Kurs allerdings um gute 55% gestiegen ist, ist diese Entscheidung aufgrund der höheren Bewertung bei Apple doch eigentlich ein guter Move. Die Gewerbeimmobilien in Amerika, eine Nachricht heute in der New York Post, sind wieder am Steigen, was die Preise betrifft. Hintergrund sind die sich langsam wieder zurückentwickelnden Homeoffice- und Office-Regelungen der Unternehmen, die mehr und mehr dazu übergehen, die Amerikaner wieder in die Büros zu holen, mit der Begründung, dass alles, was mit Development und Entwicklung in einem Office natürlich etwas fortgeschrittener über die Bühne gehen kann, denn die Offices dienen auch als Marktplatz und es menschelt auch über so einen Video-Call-Screen nicht ganz so sehr wie bei einem Kaffee in der Kaffeeküche, wo man mal ein Schwätzchen halten kann, so der Artikel. Jamie Dimon, seines Zeichens CEO von JP Morgan, erwartet in der zweiten Trump-Regierung eine Zunahme der M&A-Aktivitäten. Und da passt ganz gut, dass Primerica Aktienrückkäufe im Volumen von 450 Millionen US-Dollar angekündigt hat für 2025, was einem Anteil von 4,5% der Marktkapitalisierung betrifft. Die Dividendenrendite wird durch diesen Anstieg der Aktienrückkäufe im Jahr auf 5,7% ansteigen. Eine Meldung gab es auch aus dem Gesundheitswesen in Amerika und zur Bevölkerung, und da gab es alarmierende Zahlen, denn 3/4 der Amerikanerinnen und Amerikaner sind übergewichtig und adipös. Bei den Kindern sind es 1/3 der Kinder, und damit verbunden sind natürlich steigende Kosten für das Gesundheitswesen, möglicherweise künftig. Dementsprechend ist das Ganze mit Vorsicht zu betrachten. Rüstungskonzerne, so ein Artikel in der Washington Post, leiden unter dem Umstand, dass Donald Trump möglicherweise schneller die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten beenden könnte, wenngleich meine Einschätzung dazu die ist, dass Rüstungskonzerne natürlich langfristig profitieren werden von der angehobenen Anpassung der Wehretats. Die NATO fordert ja 3% von den Ausgaben des Staates vom BIP. Dementsprechend ist langfristig meiner Einschätzung nach die Ertrags- und Umsatzseite gefestigt. Es gab bei Charter, dem Kabelnetzbetreiber, einen Kommentar von John Malone, der in der Medien- und Telekommunikationsbranche diverse Übernahmefantasien sieht und hofft als größter Anteilseigner von Charter, dass das dann irgendwie auch so kommen wird. Evotech, da gibt es ein Übernahmeangebot von Halozyme, 2 Milliarden Euro bzw. Dollar soll das Ganze betragen. Man will Evotech übernehmen. Durch ist das Ganze noch nicht. Und in Barron's gab es einen Artikel zu Nvidia, Oracle und Vertiv, die Aktien heute auch positiv unterwegs, denn die KI-Thematik, das KI-Narrativ, was vor allen Dingen in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2024 gespielt wurde, ist nicht von Tisch. Ganz im Gegenteil, der kommenden Woche am 20. wird Nvidia das Zahlenwerk vorlegen, und die Analystenhäuser haben reihenweise ihre Kursziele vor allen Dingen wegen Datencenter- und Rechenzentren-Aktivitäten nach oben genommen. Bei Applied Materials gab es gestern Zahlen, was den Gewinn je Aktie betraf, aber auch den Umsatz hat man ein besseres Zahlenwerk vorlegen können. Nur leicht bessere Margen haben so ein bisschen verstimmt, und den Umsatz an Ausblick konnte man nicht in dem Maße anheben wie gewünscht. Eher musste man da ein bisschen kürzer treten. 7,15 Milliarden bleibt hinter 7,25 Milliarden Erwartungen, dann doch deutlicher zurück. Dementsprechend die Aktie 8% im Minus gewesen vorbörslich. Und es melden sich unterschiedlichste Analysten zu Applied Materials zu Wort, beispielsweise die Bank of America, die aufgrund dieser Umstände das Kursziel von 220 auf 210 Dollar gesenkt hat und die Deutsche Bank von 220 Dollar auf 200 Dollar. Man verweist auf wenig Überraschendes und war dann doch eher mal überrascht von dieser Umsatzsenkung, dass man das lautens des Unternehmens wahrscheinlich nicht erreichen würde. Nach den gestrigen Disney-Zahlen gab es auch in dem Kontext noch ein paar Analystenkommentare. Barclays haben das Kursziel von 110 auf 125 Dollar angehoben. Die Parks haben Schwäche abgeschnitten, aber das Ganze würde vor allen Dingen durch Streaming, aber auch das lineare Geschäft mehr als überkompensiert. Die Analysten von Bernstein erhöhen das Kursziel für Disney von 115 auf 120 Dollar. Das Direktkundengeschäft sei entscheidender Wachstumstreiber. Es gibt insgesamt positive Stimmung. Auch die angehobenen Gewinnwachstumsaussichten kamen gut an. Dementsprechend die Begründung des Analysten. Last but not least, die Deutsche Bank, die das Kursziel für Disney von 115 auf 131 Dollar anhebt nach den Zahlen und die Aktie weiter zum Kauf empfiehlt. Bei Rocket Companies hat die Bank of America das Kursziel auf neutral hochgestuft, auf die Einschätzung auf neutral hochgestuft mit einem Kursziel von 15 Dollar. Bei JD.com, die ja Zahlen vorgelegt hatten, diese Woche hat die Bank of America das Kursziel von 44 auf 48 Dollar angehoben und verweist auf den zweistelligen prozentualen Anstieg beim Singles Day, also dem Black Friday Chinas. Also man hat eine gute Basis, und die Stimuli der chinesischen Administration werden sich so die Erwartungshaltung auch positiv auswirken. Die City übernimmt die Kaufempfehlung für Amazon-Aktien. Man ist mit $252 Kursziel und den Entwicklungen, was Amazon Haul betrifft, also als Konkurrenz zu Temu und Shein, sehr zufrieden. Und man sieht konkurrenzfähige Preise, die, so die Analysten, die Attraktivität von Amazon insgesamt langfristig stützen werden. Und wir kommen abschließend noch zu Goldman Sachs. Die haben sich mal die Airlines in den USA genauer angeguckt. Für Alaska Air, für Delta Airlines und United Airlines empfehlen sie jeweils die Unternehmen zum Kauf, und die Aktienkursziele bei Alaska Airlines $70, Delta Airlines 83 und für United Airlines $119. Nicht happy sind sie mit JetBlue und mit Southwest. Die Aktien nehmen sie nach unten. Da gibt es vor allen Dingen Kapazitätsprobleme, hohe Verschuldung auf der einen Seite, gleichzeitig bei Southwest den Mangel an Premium-Angeboten und dass die Margenziele möglicherweise nicht erreicht werden. Das war's von mir. Ich danke Ihnen für die abgelaufene Woche an der Wall Street. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns in der Nikolauswoche wieder, wenn Sie möchten. Bis dahin. Einen schönen Tag. Tschüss.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.